Also ich habe mit Freuden festgestellt, dass nach dem Gala-Dinner keine Tänzerinnen mehr auftreten.
Dass du bei der Form professionell rausfliegst.
Sehr hoch die Chance.
Sie ist sehr hoch und Malta auch.
Immer das Gleiche, also es gibt auch keine Überraschungen.
Dass Fonds dann irgendwann so viel Zuspruch und Interesse erfahren, dass die Fonds sich anfangen, fast von selbst zu verkaufen.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin aus Mannheim, genauer gesagt aus der Lobby im Dorint Hotel. Näher kommen wir ja offiziell an den Kongress nicht ran, aber wir sind trotzdem weit genug weg, um uns nicht den Zorn von etwaigen Leuten zu holen. Mir gegenüber ist jetzt Malte. Malte, wie geht's dir?
Moin Christoph, danke, bestens. Im Gegensatz zu mir hast du die heiligen Hallen ja betreten.
Das stimmt, zumindest inoffiziell. Brauchen wir gar nicht jetzt so weiter ins Detail gehen, aber den einen oder anderen habe ich getroffen, das mag sein. Unsere Stimmen sind ein bisschen angekratzt, aber ich glaube, das ist verständlich nach zwei Tagen Party und macht es ja auch authentisch, oder?
Leicht belegt, aber wir haben ja auch viel zu erzählen gehabt, haben uns viel ausgetauscht mit den ganzen Branchengrößen hier und ich denke, da ist man, also wer nach zwei Tagen Messe keine belegte Stimme hat, der hat irgendwas falsch gemacht.
Das stimmt. Was ist passiert? Wir sind am Dienstag hergefahren, ich früh morgens mit der Bahn, war erstaunlich pünktlich. Du hast ein bisschen länger gebraucht, wie viele Minuten waren es am Ende?
Knapp 100 Minuten Verspätung. Eingleisig, nur befahrbar. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. Das nächste Mal setze ich auf dich und nehme auch den frühen Zug.
Genau, Early Bird bei der Bahn ist immer eine gute Idee. Ich habe dann hier im Hotel auf dich gewartet, habe dir ja geschickt, dass wir eine Sauna hatten. Hast ja schon gleich gesagt, zwei Saunagänge sind bei 100 Minuten Verspätung drin. Dann sind wir am Nachmittag, am Dienstag los, sind direkt zu den Future Fund Stars ins Radisson, haben uns unten kurz ein bisschen festgequatscht mit ein, zwei Leuten und sind dann da aber auch rein und da haben wir auch den Sieger getroffen. Das war der Oliver Kämmerer, auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ist ja ein toller Talentwettbewerb. Und mit dem haben wir auch ein bisschen Blick auf bestimmte Zukunftsthemen gesprochen und darüber, wie man damit heute umgeht. Das hört ihr jetzt.
Ja, mein Name ist Oliver Kämmerer. Ich habe über 10 Jahre lang einen Boutiquenfonds im Themenfondsbereich betreut, im Bereich Gesundheit. Und lebe seit über 20 Jahren in Großbritannien. Habe sehr viel Know-how im Bereich des Portfolio-Managers natürlich, aber auf der anderen Seite auch im Kontext der Aktienanalyse für einen Aktienfonds, den wir lancieren möchten.
Wer ist wir? Erzähl mal zu euch.
Genau, also wir sind die Martellan. Wir sind ein dreiköpfiges Team, was langjährige Erfahrung hat halt im Aktienresearch, aber auch umfangreiche Branchenexpertise, speziell im Umweltbereich.
Jetzt gibt es ja viel mit im Umweltbereich, also auch im letzten Jahr war ja einiges los mit dem iShares-Index, der extrem abgestürzt ist, so im Zuge auch der ganzen Themen nach dem Russlandkrieg etc. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist denn da jetzt der Stand? Warum seid ihr da so optimistisch für das Thema?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir sehen das Thema Umwelt viel, viel breiter, als das es der Markt manchmal sieht. Nämlich, es ist für uns nicht nur Cleantech, sondern umfasst auch Wasserwerte und Abfallwerte. Die sind unheimlich defensiv und sehr stabil, sodass unser Fondskonzept mit dem Anlageuniversum darauf abzielt, die ganzen Unglättungen sozusagen auszugleichen, die es gibt im Marktzyklus, indem wir durchaus auch 100% dieses Umweltfonds, des Martellan-Uera-Fonds, so wird er sich nennen, auch in Abfall oder Wasser investieren können. Aber wie wir gesehen haben, die Performance letztes Jahr, Cleantech hat auch wieder angezogen, die Mittelzuflüsse kamen zurück. Also wir spielen sozusagen den ganzen Bereich dieser Umweltthemen.
Außerdem hast du auch mit dem Alpay gesprochen. Erzähl mal kurz ein bisschen dazu.
Genau, ich habe mit dem Alpay gesprochen, wie es zu diesem Talentwettbewerb gekommen ist, was da gefördert wird, in welcher Zusammenarbeit er das macht. Und es war doch interessant, dass eben, wenn jeder über die Digitalisierung der Branche spricht, hier ist noch wirkliches Portfolio-Management-Handwerk angedacht. Und das sind auch alles sehr individuelle Ansätze, die da ins Finale eingezogen wird. Immerhin 50 Teilnehmer haben da mitgemacht. Und da alleine schon unter den letzten 4 Finalisten zu sein, ist ja echt ein großer Wurf. Und mit Alpay habe ich eben über die Auswirkungen dieses Talentwettbewerbs gesprochen. Alpay, wir unterhalten uns heute über den Future Fund Star. Das ist ein Talentwettbewerb. Ganz platt gefragt, bist du der Dieter Bohlen der Fondsbranche?
Nein, weil ich bin ja ein bisschen mehr der im Hintergrund. Ich bin zwar einer der Ideengeber des Wettbewerbs, aber weder in der Jury noch trete ich öffentlich auf. Aber die Idee kam 2021 gemeinsam mit FundView, dem Tim und Oliver. Und
ihr geht
nicht der Dieter Bohlen.
nicht der Dieter Bohlen, wohl aber bist du der Initiator eines Talentwettbewerbs. Wer Future Fundstars noch nicht kennt, es gibt Bewerber, gut 50 dieses Jahr, und der Gewinner bekommt Seed Money über 3 Millionen Euro.
Genau.
Was hat dich damals dazu getrieben, dass diesen Talentwettbewerb quasi aufzusetzen?
Also mehrere Sachen. Also einmal gab es ja vor einem Jahrzehnt, glaube ich, oder vor 15 Jahren von Lupus Alpha etwas Ähnliches in der Branche. Da wurde auch Talenten halt 1 Million gegeben und geschaut, wie sie denn damit agieren können. Und ich bin ein großer Fan.
Deutschland sucht den Superstar. Nee. Oder das Supertalent.
Höhle der Löwen, genau.
Nimm uns doch mal mit über die vergangenen 7 Jahre. Was ist so aus den Talenten geworden und was hat dich im Guten wie im Schlechten so ein bisschen überrascht?
Es gibt sehr viel Mittelmaß, aber es gibt in jeder Staffel so 1, 2 herausragende Leute, weil wir wissen alle, in dieser Branche, man kann nicht der beste Portfolio-Manager und der beste Salesman sein. Viele sehr gute Portfolio-Manager schaffen es nie, Geld zu bekommen oder ihr Talent auf die Straße zu bringen. Und genau da setzen wir an, dass wir sagen, okay, wir müssen diese Talente entdecken und denen das Geld geben. Weil meistens sind gute Portfolio-Manager sind ein bisschen schräg. Michael Burry, solche Leute sind sehr viele gute Talente, aber das sind Menschen, die halt nicht auch gleichzeitig marketingaffin und Sales-Talente sind.
Künstler sind ja in der Regel auch keine guten Verkäufer.
Genau. Und da kommen wir halt rein und wir versuchen, diese Leute zu finden und dann gerade dort einzuschreiten und das fehlende Puzzle zu ersetzen.
Ich fand es auch schön, dass du ihn gefragt hast direkt, ob er sich als den Dieter Bohlen der Funkbranche sieht, dass er das so im Talentwettbewerb macht.
Ganz genau. Er sieht sich eher in Höhle der Löwen. Ich finde den Vergleich mit Dieter Bohlen gar nicht so schlecht.
Dann sind wir weitergegangen ins Bootshaus. Ist ja auch eine Tradition, kann man sagen. Sind wir eigentlich immer am Vorabend?
Ja, wir fahren da immer gerne hin. Ich glaube, seit 3, 4 Jahren sind wir da immer abends auf Einladung von Nordea. Liebe Grüße gehen raus an den Dan. Das ist immer eine sehr kurzweilige Veranstaltung. Auch viele bekannte Gesichter. Es gibt immer nettes Barbecue dort. Das Gute am Bootshaus ist, wir haben da immer noch ein paar Separés und andere Speisesäle quasi und die sind auch immer fest in der Hand von anderen Asset Managern.
Das stimmt. Mit dem Dan hast du ja auch über ein paar Themen gesprochen. Was war da so euer Inhalt? Fass mal kurz zusammen.
Mit dem Dan habe ich gesprochen über Märkte, Rendite und Risiko und eben auch die Erfahrung, die jemand hat, der seit über 20 Jahren da im Vertrieb ist quasi und der eben dann auch sagt, ja, Performance verkauft sich, aber man darf eben nach wie vor nicht vergessen, die andere Seite von Rendite ist Risiko und das ist mitunter immer auch noch nicht durchgedrungen.
Jetzt hatten wir die vergangenen Jahre ja mitunter sehr, sehr positive Börsenjahre. Man spricht ja auch manchmal so von der Most Hated Rally. Ist das auch eine Kopfsache, dass man denn immer auch im Vertrieb, du bist ja dafür da, im Endeffekt Investmentlösungen an den Kunden zu bringen, sich immer wieder Gedanken darüber macht, meine Güte, die andere Seite von positiv ist negativ?
Absolut. Zum einen bin ich benötigt, also vertrieblich gesehen, the trend is your friend, aber privat gesehen ist für mich immer noch die Schule aus 2008. Kapitalerhalt steht im Vordergrund. Kapitalerhalt ist wesentlich wichtiger als der Zuwachs.
Welche Debatte wird deiner Meinung nach in der Branche geradezu oberflächlich geführt?
Oberflächlich weiß ich nicht, aber ich würde sagen, kaputt geredet wurde ESG und ist zu Unrecht in den Hintergrund gedrängt worden.
Warum?
Naja, weil letztendlich dem Planeten ist egal, ob wir da sind. Er braucht uns nicht, aber das ist Grundlage für unsere Wirtschaft. Und ich glaube, dieses Thema, naja, zum einen ist es etwas, was mich persönlich bewegt. Und ich glaube letztendlich, es sollte auch wesentlich sein für alle Kapitalentscheidungen, die wir treffen.
Und das Gute ist ja, wie du gesagt hast, da machen ja mehrere Asset Manager parallel ihre Veranstaltungen. Da zum Beispiel die Kollegen von BNY sitzen ja auch nebenan. Da hast du dir auch die Gelegenheit nicht entgehen lassen, auch mal den Peter Petersbohrs vors Mikrofon zu zerren und mit dem auch über 1, 2 Sachen zu sprechen. Was war das Thema?
Ja, Pepe ist ja nun auch schon ein, man möchte sagen, Urgestein der Branche. Peter Petersbohrs, auf den Namen muss man auch erstmal kommen. Wir haben uns auch über die aktuelle Marktphase unterhalten, worauf er gerade achtet. Er hatte wohl auch schon einen sehr guten Jahresstart. Portfolio-Manager Uli war auch da, der ja ein gebürtiger Pfälzer, der aus London heraus Imker ist und der auch schon früh erkannt hat, eben, dass es gerade im Management von Rentenfonds darauf auskommt, möglichst keine Default zu haben. Ich glaube, das ist einer der wenigen Rentenfonds in dem Segment, die noch nie einen Default gehabt haben. Und darüber haben wir auch gesprochen.
Die Frage, die mich am meisten umtreibt und auch unseren Fondsmanager Dr. Uli Gerhard, der hier in Mannheim dieses Jahr zum dritten Mal mit dabei ist, ist sicherlich, kommt eine etwaige Korrektur? Wann kommt die Korrektur? In welcher Form wird sie kommen? Wie sieht sie aus? Und welche Sektoren wird sie am stärksten treffen?
Würdest du mir zustimmen, dass, wenn eine Korrektur kommt, sie erstmal über den Bondmarkt kommt?
Wenn, dann eher auf der Aktienseite.
Ach, schau an.
Wir haben ja gesehen in den letzten Monaten auch, welche Flows in Aktienfonds gegangen sind. Wenn man sich da mal die großen 6 Tech-Werte in den USA anschaut und die auch mal rausrechnet oder auch mal anschaut, ob wirklich die Ergebnisentwicklung in die Richtung weitergehen wird, wie es von den Investoren gewünscht wird. Und das ist ein Wunschdenken. Da muss man ganz offen sagen, dann werde ich eher davon ausgehen, dass es auf der Seite passieren wird. Der Bondmarkt ist deutlich solider und auch der High-Yield-Sektor ist deutlich solider geworden. Der nähert sich eher dem Investment-Grade an, in großen Teilen.
Bebe, du bist ja auch schon ein paar Jahre dabei. Welche Debatte wird in der Branche gerade zu oberflächlich geführt?
Zu oberflächlich wird sicherlich die Debatte über ETFs geführt, ehrlicherweise. Meiner Meinung nach, vor allem dieses Thema Active-ETFs, wird uns wirklich als aktive Manager treffen irgendwann, weil nach dem klassischen ETF folgt jetzt das Active-ETF und das Active-ETF ähnelt in gewisser Art und Weise immer mehr auch einem Fondsvehikel. Und diese Frage sollten wir wirklich offener diskutieren und zu überlegen, ob das sinnvoll ist, dieses Thema weiter aktiv zu forcieren und die klassischen Fonds in Anführungsstrichen, die ja doch, wenn man richtig hinschaut, den richtigen Berater hat, richtig selektiert, immer wieder großen Mehrwert in der Vergangenheit geboten haben.
Kann eine Branche weiterhin Alpha verdienen, aber Beta liefern?
Definitiv.
Genau, ansonsten war das abends ein kleines Netzwerktreffen. Ich habe da auch ein paar Leute getroffen, unter anderem den Georg Kornmeier von Fondnet. Schätze ich sehr, mag ich sehr. Und wer ihn auch kennt, weiß, dass der auch immer mal für eine steile These zu haben ist, um das mal so zu formulieren. Und der sagte etwa: Wenn du hierher fährst, was hast du da so für Erwartungen an so ein Branchentreffen?
Dass du bei der Form professionell rausfliegst.
Sehr hoch die Chance.
Sie ist sehr hoch und Malte auch. Nein, Spaß beiseite. Was habe ich? Es ist eigentlich ein Branchentreffen mittlerweile, das muss man schon sagen. Die meisten Leute kennt man doch seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Viele Visitenkarten wechseln auch, aber im Großen und Ganzen ein bisschen mit den Leuten verbunden und nicht mit den Gesellschaften, die vertreten.
Also geht es ja primär ums Networking?
Eigentlich geht es um Kundenpflege für unsere alten Kunden, also die Kunden, die schon Kunden bei uns sind. Und man findet natürlich auch andauernd wieder neue Kunden, die Interesse haben an den Dienstleistungen, die man anbietet. So, Vertrieb, Kontaktpflege, Klassentreffen, 3 Tage fest eingeplant im Jahr. Also die ETF-Debatte ist sicherlich qualitativ verrückt, wie sie teilweise funktioniert. Ich glaube, auch die LTIF-Debatte ist relativ krass. Ich glaube, wenn man die LTIF-Umsätze, das könntet ihr doch rauskriegen wahrscheinlich, über die großen Absatzkanäle. Wenn man die Sparkassen, die Volksbanken rausnimmt, dürfte LTIF wahrscheinlich einfach nicht existent sein in diesem Markt, also zumindest nicht in irgendeiner Relevanz. Und das Passivgeschäft, dass das dem aktiven Geschäft das Wasser abgräbt, dürfte, glaube ich, auch allseits bekannt sein. Die Frage ist einfach, was die Antworten sind dafür. Und da habt ihr jetzt auch unser Interview veröffentlicht. Dankeschön, danke nochmal dafür, was diese Alpha Selection Strategie angeht, die wir da anfangen. Wir versuchen ja gar nicht irgendwie, keine Ahnung, aktive Fonds kaputt zu machen oder dagegen zu arbeiten. Wir versuchen Alternativen, was Passive zu finden.
Ein authentischer Typ, völlig ungekünstelt immer und dann haut er einfach mal gern einen raus. Wir mögen den. Und dann, Christoph, sind wir natürlich dorthin, wo abends quasi die gesamte Branche hingespült wird an die Hotelbar vom Dorint. Und das Schöne ist, auch nach über 20 Jahren vom Kongress bestellst du hier ein Bier oder ein Gin Tonic und es dauert ewig.
Man könnte ja auch denken, man kann das vorbereiten. Das
schon hier stattfindet. Also, some things never change und das ist immer wieder das gleiche Ritual halt hier, aber umso mehr kommt man eben mit den Leuten, die da an der Bar gestrandet sind, ins Gespräch.
Die haben ja jetzt auch so eine kleine Backup-Bar, wenn du reinkommst, aufgebaut. Also so ein Tisch ist mit ein paar Gläsern drauf eigentlich. Da hatte ich letztes Jahr mal einen Gin Tonic gestellt. Das war allerdings wirklich so eine, ich sag mal, eine Mischung für gute Freunde. Danach warst du direkt versandfertig. Also insofern habe ich auf die dieses Jahr verzichtet.
Ach, wir sind eh ein bisschen vernünftiger geworden. Ich für meinen Teil zumindest.
Ja, meine Schlaf-App sagt was anderes. Ich habe ja mit der Apple Watch tracket das. Ich habe 1% Erholungswert, sagt meine Uhr. Also 1% heißt, ich lebe noch, habe noch einen Puls, aber viel tiefer geht nicht.
Wie lange ging es bei dir?
Die Abende, also auch ja, können einige sagen, Mensch, das ist ja vernünftig geworden, aber ich glaube, so mal so 2 Uhr, 2.30 Uhr war es.
Wirklich?
Ja, aber ich hatte so 4 und 5 Stunden Schlaf, also länger kann man das nicht durchziehen, aber man ist ja nur einmal hier, insofern ist das auch fein. Ansonsten gehen wir dann mal über zum Mittwoch, das ist ja hier der Haupttag, wo hier alles abgeht. Da warst du morgens im Radisson. Was hast du da gemacht?
Ich war im Radisson. Wir haben Video-Interviews gedreht am Vormittag. Das ging schon um 9 Uhr los. Am Vormittag habe ich zusammen mit der Universal 4 Fondsberater getroffen, die dort für die Universal eben ihre Mandate managen und aufgelegt haben. Das war sehr interessant, von Volatilitätsportfolios über einen skandinavisch-europäischen Aktienfonds. Also sehr, sehr spezielle Mandate. Und wir haben dort den ganzen Vormittag über Video-Interviews gedreht. Und am Mittag kam dann hoher Besuch, also der Lück von Franklin Templeton und Robert Habeck, ehemaliger Bundeswirtschaftsminister und Ex-Vizekanzler. Und das war sehr interessant. Wir haben uns so ein bisschen eine gute halbe Stunde ausgetauscht. Und ich denke, davon werden wir bald hier auf diesem Kanal auch mal mehr hören.
Genau, ich hatte noch den Chris Badia getroffen, General AD bei der Luftwaffe der Bundeswehr, 41 Jahre Militärdienst. Der hat mit dem Hagen Schremmer zusammen, habe ich mit dem gesprochen, von BNP Paribas Asset Management. Und das Gespräch werden wir auch noch mal demnächst auf dem Kanal veröffentlichen. Also bleibt einfach dran, wenn euch das interessiert. Ansonsten bin ich, wie du schon eingangs gesagt hast, ein bisschen über die Messe geschlendert, habe Fotos gemacht, Leute getroffen, haben ja auch eine Galerie online. Wir haben viele Interviews hier rund um Mannheim geführt. Es hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Abends bei Jupiter ist das für mich immer so der Kick-Off, Jupiter Champagner. Die haben einen sehr guten Rosé-Champagner und hatte ich auch recht schnell viele Gläser drin, muss ich an dieser Stelle zugeben. Ich habe da auch viele Leute getroffen, die man einfach mal aus die man zwar auch immer mal übers Jahr sieht, aber es ist dann doch immer eine ganz andere Atmosphäre. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Wo warst du denn?
Ich war früher immer beim Ecki. Da gab es den Kölsch. Ja, genau. Als ich noch hier drin war, gab es Kölsch. Das vermisse ich fast ein bisschen. Ecki, wenn du zuhörst, denk an uns. Nein, ich bin dann am frühen Abend ins Deutsche Amaro gegangen, ein italienisches Restaurant, was hier 5 Meter entfernt ist von der Messe, vom Kongress. Und da haben wir zusammen mit Natixis, mit Scope und mit Now, das ist eine Digitalplattform für Private Markets, haben wir so ein bisschen so einen Feierabenddrink genommen und die Kollegen von Natixis, von Scope und von Now haben etwas über die Private Markets referiert. Das war so ein bisschen der kurzweilige Feierabend und es gab eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken.
Über das Thema Private Markets würde ich gleich nochmal mit dir sprechen. Vielleicht nochmal kurz mit meinem Abendabriss fertig. Ich war noch mit einem Dinner bei MFS, auch eine Tradition mittlerweile, dass wir da einfach abends so Tapas essen gehen, ein bisschen Sharing. Anschließend war für mich ein ganz schöner Moment. Ich bin ja, der eine oder andere weiß es, sehr baraffin, sehr cocktailaffin, habe ja auch eine Kolumne da im Stern und ja auch einen Blog dazu und kenne mal vom Hörensagen das Sieferle hier in Mannheim und wurde mir immer empfohlen und da war ich vor 2 Jahren, wollte ich hier das erste Mal hin, als ich mal einen freien Abend hatte und habe mir gedacht, cool, den verbringe ich jetzt mal in der Bar, gehe ich da mal hin. Und dann war da geschlossene Gesellschaft und die Tür zu und da habe ich mir gedacht, na gut, dann halt nicht. Und dann bin ich das Jahr drauf, wollte ich das dann unbedingt nachholen, dann war da wieder geschlossene Gesellschaft. Und dann dachte ich mir, immer in Mannheim geschlossene Gesellschaft, wenn ich da bin, das kann ja kein Zufall sein, das gehört wohl irgendeinem Asset Manager. Aber dann wollte ich da nicht einfach reinplatzen, weil vielleicht sitzen da dann auch 20 hochdekorierte Sparkassenkunden oder so und ich krach da rein. Und dann habe ich mir das gelassen. Und dieses Jahr habe ich dann rausgekriegt, wer da saß, nämlich Invesco und bin ich mal vorbeigekommen. Also auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle für die Einladung, war sehr nett und habe mir dann auch gleich, die haben auch noch dieses Jahr die Jubiläumskarte gehabt, sodass ich da auch gleich ein paar Drinks der letzten Jahre nachholen konnte. Hat viel Spaß gemacht. Wo warst du noch?
Ich bin noch ins Milano gegangen und ein Italiener auch hier ums Eck und da waren ein paar Gesellschaften, Federated Hermes, Pictet, Musenich, Spring Capital, eine bunte Runde, gut 40 Gäste und wir haben uns da so ein bisschen reingezeckt, aber es war köstlich, gute Unterhaltung. Vielen Dank, lieber Clemens.
Das klingt nach einem guten, runden Abend.
Ja, wunderbar. Und dann ging es aber für mich nicht mehr an die Bar.
Ist vielleicht noch vernünftiger.
Ja, ist unwahrscheinlich gewesen.
Ich bin da leider noch gelandet. Generell ist vielleicht ein Thema, würde ich mal an der Stelle kurz zumindest 2 Minuten mit dir diskutieren. Es ist ja ein Stück weit doch immer das Gleiche hier. Man hat die gleichen Vorabend-Events, die finden alle in den gleichen Locations statt. Einerseits kannst du sagen, es ist Beständigkeit. Auf der anderen Seite könnte man das vielleicht auch mal brechen. Wie guckst denn du da drauf?
Bin jetzt auch, glaube ich, das 20. Mal hier gewesen. Es ist in der Tat, es ist immer das Gleiche. Also es gibt auch keine Überraschungen. Ich habe mir gedacht, wie ist denn das, wenn man jetzt etwa zu einem Autosalon geht? Dann hast du auf einmal eine Überraschung, weil es gibt keine Ahnung, neue Stromer oder ganz was Wildes. Hier Fonds kannst du nun auch nicht anfassen, die sehen auch nicht aus. Am Ende des Tages ist es immer das Gleiche. Aber ich glaube, diese Beständigkeit, die zeichnet ja die Branche auch ein Stück weit aus. Und das ist ja sowas, so ein bisschen die Herdwärme, die hier auch von Mannheim ausgeht. So pathetisch das jetzt klingt. Aber man weiß halt mit Ankunft Mannheim, was einen die kommenden 48 Stunden erwartet. Sollte man das jetzt aufbrechen? Nein, finde ich nicht. Zumindest nicht aufbrechen des Aufbrechens wegen. Sondern am Ende des Tages, finde ich, haben wir hier immer eine gute Zeit und treffen immer gute Leute.
Man muss halt sagen, auch das Konzept mit den Ständen ist halt immer identisch. Also man weiß genau, wo jeder Stand ist. Und ich glaube, der rutscht nur weiter, wenn man rausstirbt. Aber ansonsten, ach, hier kommt gerade hoher Besuch, Markus Koch.
Hallo, hallo. Na, mein Lieber.
Grüße dich, hier geht's dir.
Dich zu sehen, ne?
Machen wir das mal kurz. Willst du mal kurz den Markus ein paar Fragen stellen?
Ja.
Komm, ich rutsch mal zur Seite. Malte, stell dir mal ein paar Fragen.
Markus, du bist kurz vor deinem Vortrag hier heute am Donnerstagnachmittag.
Ja.
Was kriegen wir von dir zu hören?
Ich moderiere heute eine Talkrunde zum Thema Kapitalmärkte. Und es gibt ja nun wirklich viele offene Fragen, ne? Die Wall Street läuft immer mit neuen Rekorden. Ertragswachstum ist da. Und es gibt aber viele Fragen zum US-Dollar. Sehr schwach. Wir sehen zunehmend Druck auf Japan mit dem Yen. Der Frage, ob interveniert wird. Die japanischen langlaufenden Staatsanleihen sind ja auch deutlich gestiegen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Bullen etwas zu bullish sind. Das ist zumindest mein Gefühl.
Wenn die, die Gäste heute nach Hause fahren, was nehmen sie mit?
Ja, hoffentlich nichts, ne? Also, man weiß ja nie, auf Messen verschwindet ja immer alles. Ja? Also der Finanzbranche traue ich da noch ein bisschen mehr über den Weg. Ja, vielleicht ein großer Fehler. Also ich meine, man muss konstruktiv dabei bleiben. Und aber ich glaube, Risikomanagement, insbesondere an der Wall Street, wird in diesem Jahr wichtig. Wir haben Midterm Elections. Das ist immer eine besonders volatile Phase. Und ich glaube, wir werden letztendlich genau das Gleiche sehen wie im letzten Jahr. Die internationalen Märkte werden besser laufen als die Wall Street. Die Emerging Markets profitieren vom schwachen Dollar, sind sehr hoch verschuldet auf Dollarbasis. In Japan Ende Deflation, was auch China in eine gute Situation bringt. Also ich glaube, die Kernaussage wäre, fokussiert euch auf die anderen Märkte.
Markus, du bist ja nun auch jedes Jahr hier auf dem Fondskongress. Mit was für einem Gefühl fährst du hier eigentlich mal her? Denkst du, ach, das ist eigentlich mal das Gleiche, oder?
Nee, Familientreffen. Ist doch schön, es gibt eigentlich keine andere Gelegenheit in Deutschland, so viele aus der Branche zu treffen wie hier. Und das Schöne ist ja tatsächlich, dass wo arbeitest du gerade hier? Ach so, ja, nee, jetzt bin ich wieder da. Also das rotiert dann so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen geht man gemeinsam quasi durch die Finanzbranche und durch die Märkte. Und das macht am meisten Spaß.
Wie siehst denn du als quasi US-Resident die ganzen KI-Unternehmen und mögliche Bubbles, die es da in dem Bereich gibt?
Also die Frage der Bubble stellt sich nicht, denn wir wissen nicht, wann sie platzen. Wir wissen nicht, wie lange sie läuft. Und ich glaube, gerade aus der deutschen Perspektive, hier haben wir bei der Dotcom-Bubble schon einen immensen Fehler gemacht in Deutschland. Die Dotcom-Bubble platzte, aber das Internet ist geblieben. Das heißt, selbst wenn die KI-Bubble einmal platzen sollte, bleibt die Technologie. Und das ist genau das, was die Amerikaner auch so stark nach vorne gebracht hat. Die Deutschen nach dem Platzen der Dotcom-Bubble haben gesagt, oh Gott, lass den Schmerz aufhören, wir machen nicht mehr weiter. Und das ist genau die falsche Entscheidung gewesen. Auch einer der Gründe dafür, weshalb wir in Deutschland und Europa insgesamt den Amerikanern in diesem Gebiet hinterherhinken.
Gib den deutschen Investoren doch etwas von deinem US-amerikanischen Mindset mit. Was fehlt den Investoren hier?
Du meinst pre-Trump, würde ich mal vermuten. Ja. So, was fehlt den Europäern? Ich glaube, dass sie das langsam bekommen. Ich glaube, in Davos haben wir das gesehen. Wir brauchen mehr Selbstbewusstsein. Wir müssen pokern lernen. Warum bei Grönland nicht einfach ein Preisschild dran kleben? Let's do a deal. Can I have it? 10 Billionen Dollar und es ist deins. Ja? Also wir müssen das Pokern auch lernen. Ja, ich meine, die größte Hoffnung ist, dass wir hier jetzt vorankommen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass eine globale neue Weltordnung eben auch einen globalen neuen Bullenmarkt bedeutet, weil fiskalpolitisch viel gemacht werden muss, weil Gas gegeben werden muss, weil wir uns vereinen müssen. Und Davos hat gezeigt, dass wir das durchaus auch schaffen.
Wunderbar. Vielen Dank, Markus, für deinen Besuch. Ganz viel Erfolg hier noch.
Danke euch.
Siehst du, das ist Familientreffen hier.
Genau, du hast ja gerade schon mal die Private Markets angesprochen, Malte. Da möchte ich noch mal kurz mit dir nachhaken. Ich fand das ganz interessant. Ich bin einmal über die ganze Messe geschlendert, würde sagen, ich habe wahrscheinlich auch 80-90% der Stände gesehen. Und dafür, dass wir so viel von den Private Markets sonst hören, waren die für mich erstmal gar nicht so präsent, wie ich dachte. Also meine These wäre, die kommen nicht so schnell, wie wir denken. Also zumindest nicht, dass die so ganz plakativ nach vorne geschoben werden. Gehst du damit?
Sehe ich ganz genauso. Ich finde das fast schon zurückhaltend, wie sich das hier alles präsentiert. Vielleicht sind wir in so einem B2B-Tunnel, aber auch zu fokussiert auf einzelne Themen und die werden dann einfach auch plattgewalzt. Man spricht dann von der Demokratisierung einer Private Equity-Anlageklasse. Und. Also ich habe davon ganz wenig mitbekommen. Im Gegenteil muss man fast sagen, inzwischen kleben einige Fondsgesellschaften auf ihre Factsheets, wenn es etwa jetzt um einen Infrastrukturaktienfonds geht, dass der täglich liquide ist. Also man hat so ein bisschen Hemmungen davor, vielleicht in die illiquide Ecke geschoben zu werden. Also ich würde hier noch nicht mal von einem Trend sprechen. Es findet eine gewisse Verschiebung statt, gen illiquider Märkte oder semi-liquider Märkte. Aber ich würde noch nicht mal von einem Trend sprechen.
Ja, man denkt da vielleicht doch immer zu sehr von diesen ganzen Marketing-Sachen getrieben, wie du gerade auch sagst. Ich meine, das sind ja Trends, die über Jahre, mitunter Jahrzehnte dauern, bis die sich etablieren. Man denke auch mal an den ETF, also wie lange das gedauert hat, bis der sich durchgesetzt hat. Jetzt klebt er hier. Ist vielleicht doch die Überleitung schon zum zweiten. Ich meine, die aktiven ETFs, wir haben jetzt auch bei Das Investment gerade ein ETF-Portal oder so ein Portal im Portal gestartet. Guckt auch gerne mal rein. Aber das Thema aktive ETFs, das wird fraglos wichtig, haben ja auch alle gesagt, aber das ist noch nicht oder noch nicht zumindest kein Aushängeschild.
Nein, es ist auch eher wirklich nur ein Buzzword, wenngleich natürlich schon in den Fundflows, wenn du so willst, schon eine Verschiebung, eine tektonische Verschiebung, wenn du so willst, von aktiv hin zu eher passiv stattfindet. Aber auch hier, ich hätte da mit viel, viel mehr aktiven ETF, mit viel mehr Lametta gerechnet, als es am Ende der Fall gewesen ist.
Also bei BlackRock zum Beispiel lief das am Stand durch und da waren auch mal die aktiven ETFs dann zu sehen oder auch eine Columbia Threadneedle, die haben das Thema auch stärker gespielt am Stand. Aber es ist nicht so, dass du da rumgelaufen bist und Active ETF hier, Active ETF da. Auch bei Goldman und so, das war überall ein Thema. Also wenn du da reingegangen bist auf Nachfrage, haben die das natürlich alle gespielt, aber es ist nicht, wie gesagt, dass du durchgelaufen bist wie früher ESG, was halt so, da war alles grün und überall sind Bäume gewachsen. So ist das jetzt nicht.
Es gehört anscheinend jetzt in jeden Bauchladen, aber es wird nicht so nach vorne gestellt, wie es der Fall gewesen wäre, wenn es jetzt auch wieder so ein Riesentrend ist.
Ist vielleicht aber auch gesünder so.
Wunderbar.
Doch wir wollen ja jetzt hier nicht nur miteinander sprechen, sondern haben uns neben denen, die ihr schon mal gehört habt, auch ein bisschen umgehört mit einigen Leuten.
Ganz genau. Ich habe etwa mit Peter Brodeser von der DWS gesprochen über seine Eindrücke aus Mannheim und auch darüber, welche Themen ihn in diesen beiden Tagen besonders beschäftigt haben.
Peter, was nimmst du aus zwei Tagen Mannheim mit?
Zunächst mal Mannheim, der Fondskongress, ist wirklich ein Familientreffen der Branche. Es ist klasse zu sehen, dass man alte Gesichter wieder trifft, alte Bekannte, aber auch neue Kontakte knüpfen kann. Und ich glaube, was immer mehr Einzug hält, dass der Bereich der Private Markets im Bereich der Privatinvestoren immer mehr Fuß fasst. In den letzten 15, 20 Jahren war es ausschließlich den institutionellen Investoren vorbehalten. Und das ändert sich. Privatinvestoren stoßen zunehmend in die Assetklasse vor. Allen voran in dem Bereich Infrastruktur. Und ich glaube, die Allokation Richtung Infrastruktur wird sowohl bei Privatinvestoren als auch bei institutionellen Investoren in den nächsten Jahren steigen. Infrastruktur als eine stabile, resiliente Assetklasse, die an Bedeutung gewinnen wird. Und Real Estate, da werden einige Gelder rausfließen, in den Bereich Infrastruktur reinfließen. Und vor allen Dingen, ich will mal sagen, diese Multi-Asset-LTIFs, die sowohl in Private Equity, Infrastruktur, Real Estate und auch Private Debt investieren, die werden in den nächsten Jahren deutlich Rückenwind durch die Asset-Klasse Infrastruktur bekommen.
Ja, der Peter, der ist ja auch schon lang dabei, den hatten wir ja auch schon häufiger mal, auch jetzt hier zum Beispiel im Deutsche Amaro die vergangenen Jahre, der hat da schon viel zu erzählt. Jemand, der länger nicht in Mannheim war, ist die Laura Otterndorf von Berenberg, die habe ich auch hier getroffen, die ist mir fürs Mikrofon gelaufen und mit ihr habe ich auch mal darüber gesprochen, wie sie hier Mannheim so wahrnimmt nach einer kurzen Pause und was ihr bei diesem Kongress aufgefallen ist.
Ich war 4 Jahre lang tatsächlich nicht da und habe mich dementsprechend echt gefreut, dieses Jahr mal wieder hier zu sein, alle Leute zu treffen, die ehemaligen Kollegen zu treffen und ja, war wie immer ein sehr illustres Zusammenkommen hier in Mannheim.
Okay, wenn du jetzt ein paar Jahre nicht hier warst, was hat sich denn verändert?
Also ich habe mit Freuden festgestellt, dass nach dem Gala-Dinner keine Tänzerinnen mehr auftreten. Und
die Zeiten habe ich leider verpasst.
Ja, die gab es und da war ich vor einigen Jahren tatsächlich ja doch überrascht, dass es etwas aus der Zeit gefallen war vielleicht und da noch Tänzerinnen am Start waren. Also von daher, das hat sich aus meiner Sicht positiv verändert. Und ansonsten muss ich sagen, ein paar neue Stände, aber viele alte Gesichter, fast dieselben Stände an denselben Orten und man findet sich weiterhin gut zurecht. Normalerweise gibt es immer einen großen Trend, einen großen Anlagetrend, der durchs Finance Land getrieben wird. Aber da konnte ich jetzt dieses Jahr nichts Herausstechendes erkennen. Viele Themen, natürlich Active ETF, Private Markets, aber viel Fokus auf Volkswirtschaft und Einordnung USA, würde ich sagen. Ich meine, das Jahr 25 hat jetzt ganz gut geendet in vielen Portfolios, das war ja schon mal gut. Aber einfach die geopolitische Lage ist so unsicher. Und solange der Trump so regiert, wie er regiert, ist da, glaube ich, niemand all-in begeistert.
Bevor wir jetzt zu sehr ins Volkswirtschaftliche hier abdriften, wir machen das Gespräch ja hier beim Stand von Bärenberg. Neben uns steht eine Kaffeemaschine, die man vielleicht auch im Hintergrund hört. Ja. Wie viel Kaffee rauscht ihr so durch in 2 Messetagen?
Hier rauschen ungefähr 700 Kaffees durch. Und ja, unser Barista ist nonstop am Rödeln und das ist der beste Kaffee auf dem ganzen Messegelände.
Dann nehme ich mir da auch gleich mal einen mit. Vielen Dank.
Ich habe dann kurz vor Feierabend André Brodnik getroffen, auch ein Urgestein schon. Einer, der 1998 das erste Mal den Fondskongress gebucht hat. Der stand auf einem Zigarillo draußen und ich habe mich mit ihm über die vergangenen Monate unterhalten, das Wachstum und auch darüber, wie sich bei seinem eigenen Fonds, er ist für einen Volatilitätsstrategiefonds verantwortlich und in der Branche manchmal das Wachstum ein Stück weit verselbstständigt.
Ja, also wir haben eine hervorragende Zeit gehabt. Jetzt die letzten 12 Monate waren irre. Zum einen haben wir tatsächlich eine sehr, sehr starke Performance mit unserem Volatilitätsfonds hingelegt und haben unsere Vergleichsgruppe deutlichst hinter uns gelassen. Also wir sprechen hier von richtig ordentlichen Performance-Zahlen. Kann jeder nachschauen, wie viel das dann war. Was natürlich genauso wichtig ist, ist, dass das uns immer mehr Anleger Geld anvertrauen. Ja, wir haben jetzt innerhalb von 13 Monaten sind wir von 100 auf jetzt 193 Millionen gewachsen.
Also als wir das letzte Interview hatten, vor 2 Jahren waren es gerade mal 30.
Das stimmt. Ja. Also ich war fleißig.
Großartig. Und gibt es sowas wie ein Stück weit eine Verselbstständigung dann?
Ja, die gibt es schon. Also ich nenne es immer den Tipping Point. Da gibt es ein tolles Buch von Malcolm Gladwell. Tipping Point heißt das Buch tatsächlich. Und der beschreibt dann da so, wo sich Sachen verselbstständigen. Und unter anderem habe ich das oft genug im Fondsvertrieb gesehen, auch bei einer BlackRock, auch bei Jupiter, wo ich ja überall jahrelang war, dass Fonds dann irgendwann so viel Zuspruch und Interesse erfahren, dass die Fonds sich anfangen, fast von selbst zu verkaufen. Die ganzen großen Fonds können ein Lied davon singen, ja. Und gefühlt sind wir jetzt mit dem Altudes Volatility kurz davor, dass sich das selbstverständigt.
Erinnerst du noch, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, wie das bei dir mal seinen Anfang nahm?
Och, ich habe angefangen im Februar 96 bei Templeton damals. Damals war es nur Templeton, damals gab es noch keinen Franklin. Ja, damals war der Fondsvertrieb noch ganz, ganz anders. Da hast du dann noch wirklich, wirklich Anträge gehabt, Papieranträge, die Leute ausfüllen mussten. Das war völlig irre. Das ist heutzutage undenkbar. Also richtig, dass sich Fonds verselbstständigen, kam eigentlich erst, nachdem sich auch Großbanken geöffnet haben für Fremdfonds. Eine Deutsche Bank, eine Commerzbank. Und seitdem es das Plattformgeschäft gibt, wo ein Kunde einfach nicht mehr Papierarbeit ausarbeiten muss, um einfach nur einen einzigen Fonds zu kaufen, sondern du eröffnest ein Depot bei wem auch immer und kannst da aus 10.000 Fonds auswählen.
Wie war denn deine erste Begegnung hier mit dem Fondskongress?
Ich schätze mal, dass das dürfte mein, lass mich mal kurz überschlagen, das dürfte mein 45. Fondskongress sein.
Nein, so ja. Irre. Nur in Mannheim?
Nee, Mannheim und Wien zusammen.
Okay, heißt da.
Ja. In Summe, und ich habe auch keinen verpasst. Ich habe sie alle mitgemacht, bis auf einen, der ausgefallen ist wegen Corona.
Über aktive ETFs haben wir gerade kurz gesprochen. Da habe ich auch 2 Vertreterinnen getroffen. Einmal die Denise Koch von Invesco. Invesco habe ich auch gerade im aktuellen Heft groß mal porträtiert, weil die sind ja wie alle anderen großen Amerikaner auch in diesem Spiel zwischen großen ETF-Massenskalierungen auf der einen Seite, Private Markets und aktive Fonds auf der anderen Seite, wie die sich so aufstellen. Und bei der Denise Koch habe ich darüber gesprochen, wie es darum geht, wie sich die Investmentwelt so gerade aus ihrer Sicht verändert. Denise, wir sprechen jetzt hier gerade auf dem Fondskongress in Mannheim. Was ist denn eigentlich deine Erwartung an so ein Branchenevent?
Ah, dass wir natürlich super viele Einblicke bekommen, gucken, was die Konkurrenz macht, aber auch neue Ideen bekommen können, was wir umsetzen könnten.
Du bist zum zweiten Mal hier, hast du mir eben vorher gesagt. Wie ist es so? Wie viel ist deine Wahrnehmung?
Es macht super viel Spaß. Es ist eine Masse an Menschen, aber die Vorträge als auch die ganzen Aussteller haben einfach extrem spannende Inhalte, die man für sich selbst mitnehmen kann und davon profitieren kann.
Ich habe gerade eine große Geschichte geschrieben zu Invesco im aktuellen Heft, also auch so dieses ganze Spagat zwischen
ETFs, diesem Massenskalierungsgeschäft auf der einen Seite, dann aber immer noch aktive Fonds, Private Markets, die wichtiger wären. Wie nimmst du dieses Spannungsfeld wahr? Was sind so Themen, die dich umtreiben?
Wir merken es immer mehr, dass die aktiven ETFs doch in den Fokus kommen, aber auch CLOs, wobei die ja wiederum auch über aktive ETFs gestaltet werden. Ich glaube, es ist einfach spannend, welche Entwicklung es nehmen wird, also welche Rolle werden zukünftig aktive Fonds einnehmen, welche Rolle werden aktive ETFs oder normale passive Strategien einnehmen und auch wie werden die sich entwickeln. Ich glaube, da ist momentan so ein bisschen der Fokus drauf und ich denke, wir können es wirklich sehr gut beobachten, was da noch kommen wird.
Du sprichst ja auch viel mit Kunden. Wie gucken die denn auf aktive ETFs? Gibt es da noch viele Fragezeichen? Haben das schon alle verstanden wirklich?
Ich fand, die Dynamik hat unheimlich zugenommen. Also gerade das ganze letzte Jahr ist dann doch auch die Nachfrage gekommen und jeder hat sich zumindest was davon schon mal gehört. Ich denke, es ist unheimlich wichtig, die Transparenz zwischen den unterschiedlichen Strategien zu verstehen, da ja doch jeder aktive ETF eigentlich was anderes macht und einfach das Verständnis dafür zu bekommen.
Und jeder ja auch anders definiert, was aktiver ETF überhaupt ist.
Genau, und der eine greift mehr ein, der andere greift weniger ein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, einfach zu wissen, was machen denn die einzelnen Strategien und wo unterscheiden die sich und welche halten sich auch langfristig oder welche werden langfristig auch eine Outperformance generieren.
Macht das den Job 2026 wieder ein bisschen spannender?
Umso mehr, ja.
Vielen Dank.
Danke.
Und mit der Begüm von X-Trackers, auch die habe ich nach ihrem Eindruck gefragt, wie hat sie so die zwei Tage Mannheim wahrgenommen, die Stimmung, was sind so Themen, die bei vielen Gesprächen immer wieder aufkamen und sie sagte auch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, alle reden über Gold.
Ich muss sagen, es war wirklich ein sehr guter Austausch hier, also sehr viel Interesse, sehr viel Geopolitik, ja, und man hat wirklich einen sehr guten Austausch gehabt, sehr belebt, sehr viele Menschen.
Wie würdest du denn gerade die Stimmung allgemein hier beschreiben?
Ich würde sagen, recht positiv, ja. Also die Personen, die Menschen hier vor Ort hatten sehr, sehr viel Interesse. Vor allem zum Beispiel ging es auch viel um Edelmetalle, ja, mit Gold und Silber. Mit der letzten Performance hat man gesehen, dass jetzt viele auch über zum Beispiel Edelmetalle und ETCs auch viel Interesse haben, viel Fragen. Also es war wirklich sehr guter Austausch, mal was anderes.
Mit welchen Erwartungen bist du denn hier nach Mannheim hergefahren?
Tatsächlich, um einen guten Austausch zu haben, auch die verschiedenen Meinungen der Partner mitzubekommen, das heißt, sich gut zu unterhalten und dann wirklich mal zu gucken, was erwartet uns eigentlich 2026, was erwarten die verschiedenen Broker, was erwarten die verschiedenen Partner, was auf uns zukommt. Also ich muss sagen, das war sehr belebt, ein sehr guter Austausch und ich habe viel mitnehmen können.
Was nimmst du denn mit für die nächsten Monate?
Auf jeden Fall in den engeren Austausch zu gehen, weil ich finde, da wo jetzt die Märkte eher dynamisch sind, habe ich gemerkt, dass viele Partner noch einen engeren Austausch wünschen und das werde ich tatsächlich mitnehmen. Ich werde in den nächsten Wochen noch mal enger an unseren Partnern dran sein.
Hast du eine Meinung zu Gold? Ist ja irre, was da passiert. Also $4,000 vor kurzem, jetzt sind es über 5.000, jetzt geht es noch höher.
Verrückt. Ich glaube, das ist nach wie vor immer noch eine gute Versicherung oder ein Hedge im Endeffekt gegen das, was da alles noch kommen mag. Ob 4.000 oder 5.000 gerechtfertigt sind, das weiß ich nicht. Wir hätten eigentlich mal den Bert fragen müssen. Für den ist ja Gold existenzieller Bestandteil seines Portfolios, wann Gold für ihn zu teuer ist. Wir müssen die Frage nachholen, nachreichen.
Über aktive ETFs, und bei denen haben sie auch, aber nicht so ein Riesenthema, sondern eher die klassischen passiven ETFs bei State Street. Schöner Stand, by the way. Die haben einen Kicker aufgebaut. Einen Kicker habe ich ein, zwei Mal gesehen, aber da waren die Spieler, haben so kleine Überzieher gehabt, dass die aussehen wie die State Street-Mitarbeiter. Konnte man ein bisschen suchen, ob man da den Tobi Wittkamp und Co. erkennt. Schöne Idee. Und mit der Sophia Wurm, die hat mir auch ein bisschen erzählt, wie die Gespräche am Stand so gelaufen sind, was die Besucher aktuell wirklich interessiert. Da könnt ihr jetzt mal reinhören.
Am meisten gefragt wurde bei uns am Stand, glaube ich, nach dem Tischkicker. Das hat für gute Gespräche, viel Unterhaltung und natürlich spannende Matches gesorgt.
Ihr steht ja für das Thema ETFs hier vor allen Dingen und das Thema aktive ETFs ist ja ein Branchenthema. Wie hast denn du das wahrgenommen? Ist da jetzt schon mehr Wissen von, als vielleicht in den vorigen Jahren war? Gibt es da immer noch viel Unsicherheit, viel zu erklären?
Viel zu erklären nicht, aber es wird schon viel danach gefragt, aber sicherlich auch, weil es viel in der Presse ist, viel promotet wird, auch von den Gesellschaften. Wir selbst haben ja auch die ersten aktiven ETFs gerade lanciert. Insofern, ja, das ist ein Trend, wo wir auch dabei sind. Kerngeschäft ist aber natürlich weiterhin unser ganz klassisches, passives Geschäft.
Gibt es irgendwas, was dich überrascht hat?
Nee.
Ist das ein gutes Zeichen, dass alles wie immer ist?
Wie immer ist jetzt, klingt negativ, aber im Positiven gibt es Beständigkeit. Und ich muss sagen, ich habe wirklich sehr viele hochqualitative Gespräche auch geführt.
Was nimmst du hier mit für die nächsten Monate?
Ich glaube, für uns kann man auch mal mitnehmen, dass wir manche Sachen noch besser erklären können, auch noch mal anders nach draußen tragen können. Und ansonsten werden wir natürlich nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen.
Und ansonsten ist mir auch noch Oliver Morath vor die Flinte gelaufen, jetzt neu Headhunter, hatten wir ja auch vor kurzem vermeldet. Und der hat mir auch mal erzählt, wie er diesen Kongress erlebt hat und warum sich manche Dinge jetzt in der Branche auch verschieben.
Für mich ganz ehrlich einer der besten Kongresse der letzten Jahre, und zwar deswegen, weil eine Vielzahl wirklich spannender, hochwertiger Kunden da waren. Viel weniger Vertrieb, viel mehr Sparkassen, Vermögensverwalter. Bei Squad meine Kollegen ganz tolle Meetings mit wirklich den Leuten, die man auf einem Kongress treffen möchte. Und das war nicht immer so.
Aber war das jetzt für dich so ein Bestätigungskongress oder so ein Aha-Kongress?
Aha. Klares Aha. Ja, weil tatsächlich man feststellt, dass die Sparkassenwelt, dass die Volksbankenwelt dem Thema offener Architektur eindeutig mehr zugewandt ist als in den Jahren zuvor und das Interesse einfach da ist.
Ich bin auch sonst über die Messe gelaufen. Ist natürlich auch mal schön, was da so links und rechts aufgefahren wird. Ich habe ja gerade schon den Kicker gesagt. Bei Pictet zum Beispiel gab es einen 3D-Drucker, wo aus Schweizer Schokolade kleine Roboter gegossen wurden. Die fand ich auch sehr schön. Hätte ich auch gerne für meine Jungs mitgenommen, weil die stehen ja auch auf Roboter. Mein großer Sohn hat sogar einen Plüschroboter. Aber die waren so klein und filigran, dass sie zerbrochen wären auf der Reise. Und deswegen habe ich das nicht mitgenommen. Bei Franklin Templeton konnte man sich Trikots flocken lassen.
Hast du mir eins mitgebracht?
Nee, leider nicht. Ich wusste nicht, ob du eine XXL hast oder eine XL.
Na, vielen Dank. Also auch hier, liebe Grüße an Franklin Templeton, XL reicht.
Ja, und das kann man ja jetzt hier so sagen. Du bist ja jetzt, hast zwar früher schon mal gepodcastet, aber bist ja jetzt wieder hier im Business drin und die ganze Technik hat sich ein bisschen verändert mit dem mobilen Mikrofon-Kit, dass das deine Premiere hier war.
Ja, großartig. Und dann auch noch in Mannheim. Ich freue mich, das mit dir zu machen. Und es ist in der Tat ja so, ob das jetzt eine Transkribierung ist, das Aufnehmen. Und es ist alles viel zugänglicher, viel schneller. Und es macht richtig Spaß, das ein Stück weit so im Vorbeigehen alles mitzunehmen. Und man kommt dadurch noch mehr mit Leuten ins Gespräch. Und das ist ja gut so.
Ansonsten habe ich die Michaela Ahrens von Shared Value noch getroffen. Mit der habe ich auch mal so über ihre Eindrücke gesprochen am Stand und was da so gerade die Investoren umtreibt. Was nimmst du hier mit? Sind es eher so viele Visitenkarten oder neue Gedanken?
Neue Gedanken, alte Bekannte wiedertreffen, das Branchentreffen schlechthin und trotzdem neue Kontakte, immer wieder was Neues zu erleben und das Interesse an Modern Value wieder on vogue ist und aktiv nachgefragt wird.
Bist du mal hier rumgeschlendert so ein bisschen?
Nein, ich bin gestern nicht aus unserem Stand rausgekommen, was ja ein gutes Zeichen ist. Werde das heute mal machen, aber der Fokus liegt ganz klar auf den Gesprächen mit unseren Kunden.
Wie hast du denn die Stimmung bei deinen Kunden wahrgenommen?
Sehr positiv, sehr interessiert. Es war gestern sehr, sehr voll. Ich bin selber ja seit 2009 auf der anderen Seite immer schon Kongressteilnehmer gewesen. Und man merkt, dass das Interesse an Märkten sehr groß ist. Aber auch Fragen, wo geht die Reise hin? Was macht Amerika? Ist es Europa? Oder was ist vielleicht auch der neueste Trend?
Fass mal die zwei Tage bitte in einem Wort zusammen.
Wie immer ein gutes Treffen.
Ein sehr gekoppeltes Wort.
Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Sie hat natürlich ihren Modern Value Ansatz da viel präsentiert. Frank Fischer saß da auch am Stand rum, der ja auch bei uns immer mal die Bühnen füllt. Auch eine liebe Grüße an der Stelle an ihn.
Auf jeden Fall.
Das waren jetzt zwei oder beziehungsweise zweieinhalb Tage Mannheim. Mit welchem Gefühl fährst du jetzt nach Hause?
Oh, ich glaube, die Branche ist insgesamt wieder ein Jahr reifer geworden und es ist nicht mehr so wild. Es steckt auch richtig Struktur und Strategie hinter den Vertriebsansätzen und ich glaube, das ist gut für die Branche. Ich erinnere in den Anfängen noch oder so, du bist hier gelandet quasi und es ging um Emerging Markets, du bist gefahren und es ging um Aktien Europa und dann bist du wiedergekommen und es ging um irgendwelche Renten. Ich glaube, da ist einfach mehr Struktur jetzt drin, das ist gut und der Austausch oder wie Markus Koch es eben auch schon sagte, man trifft sich hier quasi als Familientreffen und das ist ja nach wie vor genau der Reiz, den diese Stadt hier jetzt ausmacht.
Mir hat es viel Spaß gemacht, wunderbar und wir hören uns nächste Woche.
Wunderbar, Christoph, gute Fahrt nach Hause.